HR Info im Gespräch.
Das Sommerinterview heute mit Theo Sommer, Urgestein der Wochenzeitung Die Zeit und prominentester Amerika-Fan der deutschen Presselandschaft. Als Junge besucht Theo Sommer eine Nazi-Eliteschule im Allgäu. Bei Kriegsende ist er 14 Jahre alt. Dank eines Stipendiums darf er in Chicago studieren. Der Aufenthalt in den USA prägt Theo Sommer. Als Redakteur, Chefredakteur und schließlich Herausgeber der Zeit wird er sich immer wieder um US-amerikanische Themen kümmern. Mit 82 ist Theo Sommer immer noch täglich in seinem Hamburger Büro, verfasst regelmäßig Beiträge. Auch, aber nicht nur, über die USA. In der Reihe Sommerinterviews ist Theo Sommer jetzt im Gespräch mit Marc Dugge.
Theo Sommer, Editor at Large bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Sommer, was ist Ihnen lieber, Brötchen oder Bagel?
Brötchen.
Fußball oder Football?
Fußball.
Mercedes oder Buick?
Ach, so ein alter Buick wäre nicht schlecht.
Frank Sinatra oder Udo Jürgens?
Frank Sinatra.
Hamburg oder New York?
Oh, das ist für einen gelernten Hamburger schwer zu beantworten. Aber ich sage New York.
Okay. Trotzdem höre ich da ziemlich viel Heimatverbundenheit raus. Hätte es auch anders laufen können? Ein Leben in Amerika komplett?
Ich hätte mir das durchaus zeitweise vorstellen können. Aber ich glaube, je länger ich dann weg war von meiner Studienzeit in Amerika, desto mehr haben die Wurzeln hier doch gegriffen und desto weniger erstrebenswert erschien mir Amerika auch.
Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie einem Amerikaner begegnet sind?
Das war im Mai 1945. Ich war 15 Jahre alt. Und da kamen die amerikanischen GIs, kraftstrotzende Burschen, die Kaugummi kauten und sich Wild Cream Oil ins Haar schmierten. Und die im Übrigen viel lasen, so kleine, im Querformat kleine Taschenbücher. Und einige von denen habe ich damals abgestaubt, habe angefangen zu lesen. Am Anfang mühsam, aber dann immer flüssiger. Und dann kam das Amerika-Haus in dem Städtchen, in dem ich damals lebte, in Schwäbisch Gmünd. Und das hat für mich den Blick freigegeben auf eine ganz neue Welt und hat also auch das Interesse geweckt an dem geistigen Amerika hinter der Kaugummifassade.
Die Welt, in der Sie bis dato noch gelebt hatten, war ja die Welt eines engen Deutschland vielleicht?
Ich war Adolf-Hitler-Schüler in Sonthofen. Und die Welt, aus der ich kam im Mai 45, nach 2,5 Jahren in Sonthofen, war eine braune Welt. War im Übrigen eine Welt des Krieges, war eine Welt des Hungerns. Das war also schon etwas ganz Neues, was uns da entgegentrat.
Haben Sie die Amerikaner damals als Befreier wahrgenommen?
Da muss ich nachdenken. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe eher wahrgenommen, dass sie die Herrscher waren, sich auch so aufführten, natürlich auch die einfachen GIs. Heute habe ich Verständnis dafür. Befreiung war damals, ich glaube, das hat erst Richard von Weizsäcker im Jahre 85 in seiner berühmten Rede wirklich uns deutlich gemacht. Und er hat aber auch gesagt, die meisten Menschen, die hatten damals so viel zu tun, satt zu werden, Holz heranzuschaffen, um ihre Herde und Öfen befeuern zu können. Wie man den nächsten Tag erreicht, war eigentlich das Problem. Nicht, dass man endlich die Nazis losgeworden war.
Auch für Sie schon damals?
Ja, hören Sie, wir waren 7 Kinder. Ich war der Älteste. Ich bin mit meiner Mutter in die Pilze gegangen. Wir sind in den Wald gegangen, haben Bucheckern gesucht. Für 7 Kilo Bucheckern gab es 1 Liter Öl in der Ölmühle. Wir sind bei den Bauern Hamstern gegangen, haben Teppiche eingetauscht gegen Kartoffeln. Also das war das, was einen bewegt hat. Die Schule ging ja erst im Oktober, November wieder los und gleichzeitig begann der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, in dem uns dann zum ersten Mal, wie auch in den damals neu erschienenen Zeitungen, vorgeführt wurde und klar gemacht wurde, was da alles an Verbrechen geschehen war.
Haben Sie AFN gehört?
Natürlich haben wir AFN gehört, und zwar die ganze Zeit. Und das hat uns auch alle geprägt, aber fragen Sie mich nicht, in welcher Richtung oder mit welcher Wirkung.
Was hat Sie an Amerika in den 50er Jahren fasziniert? Da waren Sie 20, 21?
Ich bin mit 20 als Austauschstudent rübergegangen. Ich hatte als freier Mitarbeiter der Rems-Zeitung in Schwäbisch Gmünd eine Radtour gemacht durch Baden-Württemberg, um internationale Jugendlager zu besorgen. Und ich kam in Vaihingen an ein Lager, das wurde betrieben von der Church of the Brethren. Die bauten da einen Sportplatz für zu resozialisierende Jugendliche. Und das hat mich fasziniert. Die Menschen haben mich fasziniert, nicht unbedingt wegen ihrer Religiosität, aber einfach wegen ihrer Menschlichkeit, der Zuwendung, die wir von ihnen erfuhren. Und als sie mich nach einer Woche verabschiedeten, sagten die, ja, wir haben drei Colleges, möchtest du gerne? Ich sage, natürlich möchte ich gerne. Und so kam ich also auf einem Truppentransporter im Juni 1950 nach Amerika. 14 Tage brauchte das Schiff damals, 7 Tage lang war es stürmisch und wir waren sehr seekrank. Und dann eines Morgens tauchte so aus dem Frühnebel die Freiheitsstatue. Das war der erste große Eindruck. Und dann das Studium erst in einem kleinen College in Indiana, dann in Chicago, schließlich in einer späteren Phase Harvard. Das hat mich schon alles sehr geprägt. Aber auch die Reisen quer durch Amerika und später viele Konferenzen, Symposien, Aspen, Colorado, Ausritte in den Bergen, in den Rockies oder Segeln auf der San Francisco Bay, Rafting auf dem Colorado, also mit so einem Schlauchboot, 10 Tage völlig abgeschnitten von der Zivilisation zu sein. Also das liebe ich, auch die Weite, die Amerika bietet, den großen Himmel und die Menschen. Politisch sieht es dann anders aus. Da habe ich erst lernen müssen, dass die Amerikaner natürlich oft aus einem Extrem ins andere fallen.
Auf jeden Fall haben Sie sich ja schon früh auch Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik gewidmet.
Ja.
Hatte Ihre Kriegserfahrung als junger Theo Sommer von 14 Jahren da auch einen Anteil dran?
Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, angefangen übrigens in Chicago. Und der Ursprung war, dass ich in der University Library einen Summerjob brauchte. Und es war meine Aufgabe, riesige Holzkisten zu eröffnen mit der Brechstange. Und das waren die Dokumente des Tokioter Kriegsverbrecherprozesses. Da habe ich mich gelesen und da habe ich natürlich auch sehr viele militärische Dokumente gelesen. Also die Militärgeschichte des Zweiten Weltkrieges war sicherlich ein Ursprung meines Interesses. Aber dann kam ja sehr bald der Kalte Krieg, die Konfrontation zwischen West und Ost, mitten in Deutschland. Dann kam ich 1960 zu Henry Kissinger nach Harvard. Der war da ein junger Assistenzprofessor. Und viele der strategischen Denker waren damals um den Harvard Square versammelt. Und das hat mein Interesse also sehr angeheizt.
Wie hat Henry Kissinger auf Sie damals gewirkt?
Hochinteressant. Kleiner jüdischer Flüchtling aus Deutschland, der als Leutnant mit der Besatzungsarmee in seine Urheimat zurückgekommen war und der nun plötzlich zeigte, dass man in Amerika wirklich den Marschallstab im Tornister hat, dass man sich nach oben arbeiten kann. Und natürlich seine Brillanz, seine Intellektualität, seine Formulierungsfähigkeit hat mich sehr beeindruckt.
Kissinger war ja National Security Advisor,
ja.
Also ja, der höchste Berater für Außen- und Sicherheitspolitik, ja, des Präsidenten. Ein Deutscher an der Spitze des amerikanischen Staates, wäre das heute noch möglich so?
An der Spitze des Staates war er ja nicht.
Aber sehr weit oben.
Ja. Er war ziemlich weit oben. Das ist sicher heute auch noch möglich. Brzezinski, der später war Pole. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber an der Spitze des Staates, ich glaube, das hat ihm wehgetan, Präsident kann nur einer werden, der in den USA geboren ist. Und das war er ja nun nicht. Man hätte dann Bayern wirklich zum 51. Staat machen müssen.
Müssen wir Westdeutsche Amerika dankbar sein, dass es uns in den 50er Jahren und später vor der Sowjetunion geschützt hat? Oder war das damals reine Interessenspolitik?
Also ich glaube, wir müssen ihnen dankbar sein für vieles. Und es fängt ganz banal an mit der Hoover-Speisung, die wir in den Schulen kriegten. Das fängt an mit dem Marshallplan. Da stand sicherlich die Erkenntnis dahinter, wenn Europa sich wirtschaftlich nicht erholt, dann wird der Kommunismus auch dort um sich greifen. Und zweitens, eine Erholung, ökonomische Erholung Europas ist möglich, nur wenn sich auch Deutschland wieder erholt. Wir können die also nicht ewig zum Ackerland machen, so wie das ja in den früheren Kriegsplänen zum Teil der Fall gewesen war.
Also Sie sind auch den Amerikanern dankbar dafür, dass sie...
Ich bin ihnen dankbar und ich muss sagen, bis heute, wir wären kommunistisch geworden, hätten sie sich damals nicht entschlossen, den Sowjets eine Grenze zu ziehen. Also ich war ein überzeugter und ferventer Atlantiker. Was aber nicht heißt, dass ich Amerika gegenüber nicht immer wieder auch sehr kritisch gewesen wäre. Als ich in Chicago studierte, waren dort die McCarthy-Leute dabei. Jeden Professor, der halbwegs nur ein bisschen links dachte, als Kommunisten zu verteufeln. Vietnam, das hat sicherlich meinem Amerika-Verständnis einen Knacks gegeben. Und was mich auch heute an Amerika beunruhigt, ich habe nie so viel Hass erlebt in Amerika auf den politischen Gegner wie in den letzten Jahren. Und Obama, der anders als wir uns das alle versprochen hatten, ein schwacher Präsident geworden ist, ist auch deswegen ein schwacher Präsident, weil der Wille zur Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern einfach nicht mehr da ist. Die wollen einander kleinkriegen. Vor allem also die Republikaner wollen Obama kleinkriegen. Und er hat nicht die Chance gehabt, die er verdient hätte.
War Obama vielleicht auch einer, wo viele Deutsche gedacht haben, das ist ein guter Präsident, der steht für das gute Amerika, ein Amerika, das Versöhnung sucht, Ausgleich, Diplomatie?
Das war sicherlich ein Grund, weswegen wir ihm zugejubelt haben. Das war auch der Grund, weswegen eine Mehrheit der Amerikaner ihm zugejubelt hat und ihn gewählt hat. Aber es hat sich dann gezeigt, außer 4 oder 5 großen Reden hat er eigentlich nichts vorzuweisen. Und das liegt an den innerpolitischen Gegensätzen. Und die Enttäuschung ist, glaube ich, bei seinen Anhängern in Amerika heute genauso groß wie bei uns. Wir haben natürlich alle hier wie dort gejubelt, weil uns Bush ein rotes Tuch war, der jüngere Bush.
Wäre es gut, wenn er es nochmal schafft?
Also mir wäre er lieber als Mitt Romney, aus vielerlei Gründen. Außenpolitischen Gründen. Romney erliegt immer wieder der Versuchung, sich einen Feind zurechtzumachen. Er sagt, Russland ist der geopolitische Feind Nummer 1, China ist der geopolitische Feind Nummer 2 oder umgekehrt. Ich glaube auch, dass Obama, wenn er wiedergewählt würde, in seiner zweiten Amtszeit freier zu handeln wäre. Dann muss er keine Rücksichten mehr nehmen auf seine Wiederwahlchancen. Ein weiteres Mal wiedergewählt zu werden, verbietet die Verfassung.
Sie leiten ja heute auch die Zeitung Atlantic Times, eine Zeitung, die auf Englisch erscheint und den USA einen Blick auf deutsche Themen ermöglichen soll. Interessiert es in den USA irgendjemanden, was in Deutschland Thema ist?
Also es gibt immer noch eine große Gruppe, die sich für Deutschland und für Europa interessiert. Viele Diplomaten, viele Universitätslehrer blicken doch auf Deutschland und auch auf die Rolle, die es heute gerade in der Finanz- und Wirtschaftskrise spielt.
Weil in amerikanischen Nachrichtensendungen kommt Deutschland ja so gut wie gar nicht vor.
Nein, und auch wenn die Bundeskanzlerin nach Washington kommt, dann ist auf der vierten Seite irgendeine 10-Zeilen-Meldung, wenn es hochkommt. Aber das liegt daran, dass das amerikanische Publikum keineswegs das Interesse an den Vorgängen in der übrigen Welt hat, dass die amerikanische Politik, die amerikanische Weltpolitik eigentlich nahelegt.
Ist es umgekehrt so, dass wir Deutsche uns unverhältnismäßig stark für amerikanische Themen interessieren? Es gibt ja noch andere Weltmächte, Brasilien, China, Indien.
Ach, also erstens, es gibt andere im Entstehen begriffene Weltmächte. Und dazu zähle ich China, Indien, Brasilien. Sie könnten auch die Türkei dazu nehmen und wer weiß, was aus Indonesien wird. Amerika ist immer noch eine Weltmacht und zwar die Weltmacht und es ist die führende Weltmacht. Aber es ist nicht mehr allmächtig. Es konnte 50 Jahre nach dem Kriege eigentlich den Gang der Weltläufe dominieren, bestimmen. Konnte entscheiden, was gemacht wird. Das ist nicht mehr so. Aus der unipolaren Welt, der Welt, in der es nur den einen Machtpol Amerika gibt, entwickelt sich mehr und mehr eine multipolare Welt. Da wird Amerika nicht mehr allein bestimmen werden, aber es wird immer noch von großem Gewicht bleiben.
Fühlen wir uns den Amerikanern auch kulturell vielleicht auch näher als anderen Nationen?
Das tun wir und obwohl ich mich manchmal frage, wie weit sich das abschwächt, weil in Amerika die Pro-Europäer, also die Protestanten, die sich Europa eng verbunden fühlen, weil sie von dort kommen, wie weit die noch Einfluss und Gewicht behalten werden. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass Amerika sich zwangsläufig sozialdemokratisiert. Wenn sie die heutige Spaltung, den immer breiter werdenden Graben zwischen Arm und Reich betrachten, ein Graben, in dem auch der Mittelstand so langsam auflöst, dann wird einem doch sehr klar, vor allem wenn man die demografische Entwicklung betrachtet, dass Amerika weg muss von diesem von Gier bestimmten Kapitalismus. Spätestens in 30 Jahren werden die Hispanics, die Asiaten und die Schwarzen eine Mehrheit der Wähler darstellen. Und die werden dann Anteil haben wollen an den Reichtümern des Landes. Die werden darauf drängen, dass das Bildungssystem sozialisiert wird, dass die Chancengleichheit hergestellt werden. Gesundheitssystem, Altersvorsorge sind weitere soziale Probleme, auf deren Lösung die drängen werden. Ich glaube, dass Amerika auch nach einer Phase des imperialen Ausgreifens in die Welt sich doch wieder bescheiden wird. Obamas größte Leistung ist es wohl, dass er 2 Kriege beendet hat. Den Irakkrieg und den ins Uferlose abgedrifteten Afghanistankrieg, den ist er dabei zu beenden. Und ich glaube nicht, dass Amerika in nächster Zeit sich ebenso wieder in fremde Abenteuer stürzen wird wie unter George W. Bush.
In welchem Moment haben Sie sich Amerika besonders nah gefühlt? Gab es da so einen Moment, wo Sie ganz nah bei den Amerikanern waren?
Da gab es ganz bestimmt den 11. September, wo wir alle ja wie gebannt vor dem Fernseher saßen und nun immer wieder dieselben Bilder, alle Viertelstunde neu. Da habe ich mich den Amerikanern sehr nahe gefühlt, sehr verbunden gefühlt. Und ich fand es auch richtig, dass der Bundeskanzler Schröder unsere volle, er sagte, uneingeschränkte Solidarität zum Ausdruck gebracht hat. Aber ich habe von vornherein bezweifelt, dass dieses nun der entscheidende Moment, der das ganze 21. Jahrhundert bestimmende Moment sein würde oder werden würde. Und inzwischen sehen wir, der Terrorismus als der Hauptgegner, der lässt sich eigentlich gar nicht fassen. Es gibt heute viele kleine Regionalterroristen. Al-Qaida hat sich aufgesplittert. Und das ist aber keine Gefahr, wie die Sowjetunion eine unsere Existenz bedrohende Gefahr war.
In welchem Moment haben Sie sich denn Amerika besonders fremd, besonders fern gefühlt?
Nein, da gab es natürlich nicht so einen dramatischen Moment wie den 11. September. Das war dann schon eher eine ganze politische Richtung unter George W. Bush, die mich also auch am Verstand der amerikanischen politischen Führung hat zweifeln lassen.
Sie haben vorhin so schön diesen Moment geschildert, als Sie auf dem Schiff waren, morgens die Freiheitsstatue vor Ihnen aufgetaucht ist im Frühnebel. Hat Amerika immer noch diese Anziehungskraft?
Ach, ich denke ja. Und Amerika hat uns doch eines vorgemacht, was wir, je mehr wir ein Einwanderungsland werden, was wir beherzigen müssten, nämlich wie man Menschen, die aus vielerlei Völkerschaften zu uns kommen, integriert. Wobei ich dann sagen würde, wie man, so wie die Amerikaner aus ihren Einwanderern Amerikanern gemacht haben, wäre natürlich bei uns die Frage, wie machen wir aus den vielfältigen Völkerschaften, deren Menschen zu uns kommen, wie machen wir daraus Deutsche und Europäer?
Gibt es noch viel von dieser Amerika-Begeisterung, die der junge Theo Sommer verspürt hat auf diesem Schiff bei Ihnen? Ist es geblieben?
Ach, Amerika bietet uns heute nicht mehr, wie es mir damals geboten hat, ein völlig neues Lebensgefühl, eine Freiheitserfahrung, auch eine Wohlstandserfahrung. Es gibt viel Armut in Amerika und die sozialen Probleme erscheinen mir bei uns besser gelöst, als sie in Amerika gelöst sind. Insofern, es ist nicht mehr the shining city on the hill, also die lichtvolle Stadt auf dem Berg, wie die Pilger im 17. Jahrhundert sich ihr neues Land vorgestellt hatten. Eine Art von neuem Jerusalem. Ne? Das ist es nicht mehr. Aber es ist noch immer in vieler Hinsicht inspirierend. Und es ist ja auch wahr, alles, was unser Leben verändert hat in den letzten Jahrzehnten, und zwar fundamental verändert hat, kommt aus Amerika. Das Internet, der Computer. Also insofern ist Amerika immer noch eine bedeutende Größe. Ich will es nicht kleinreden. Aber die Schattenseiten am amerikanischen Modell, die fallen mir heute natürlich sehr viel stärker ins Auge, als sie dem 20-Jährigen ins Auge fielen.
Sagt Theo Sommer, Editor at Large der Wochenzeitung Die Zeit im Gespräch mit HR Info. Das Interview als Podcast und weitere Informationen auf hrinforadio.de.